und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Wahrheit irgendwo hier drin. Euer integrativer Psychiatrie-Podcast aus der Kai-Jaspers-Klinik vor den Toren Oldenburgs. Ich bin Emma und ich bin heute nicht alleine hier, denn ich sitze hier mit dem Herrn Dr. Pieper. Hallo.
Guten Tag.
Wollen Sie vielleicht erstmal kurz erzählen, wer Sie sind und vielleicht auch, warum sind Sie heute eigentlich hier?
Also, ich fange mit dem Letzteren mal an. Ich bin heute hier, weil ich hierzu eingeladen wurde und ich gestehe, ich habe erst etwas gezögert, weil ich nicht genau wusste, ob innere Medizin in der Psychiatrie, ist das eigentlich so spannend, dass sich da Menschen, die Podcasts hören, für interessieren. Aber dann habe ich gerne zugesagt, von daher bin ich jetzt hier und bin gespannt, was ich so alles erlebe und wozu ich gefragt werde. Ich bin seit vielen, vielen Jahren hier in dieser Klinik internistisch tätig. Ich mache das gerne. Ich hoffe, dass mein Umfeld das merkt. Und ich erzähle von daher auch gerne von dem, was ich hier so mache.
Um Sie ein bisschen besser kennenzulernen, haben wir ja unsere, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir das Patent darauf haben, aber wir haben ja so ein kleines Spiel, ne?
Ich habe davon gehört.
Genau, man munkelt. Zwei Wahrheiten und eine Unwahrheit. Und ich bin auch bekanntlich sehr, sehr schlecht in diesem Spiel. Ich weiß nicht, ob Sie davon auch schon gehört haben. Nein. Aber ich bin sehr gespannt, was Sie mir da mitgebracht haben.
Die Überschrift heißt Backen.
Oh, Backen.
Lecker. Damit haben Sie jetzt nicht gerechnet, oder?
Nee, damit habe ich wirklich nicht gerechnet.
Ich erzähle also drei Geschichten, sogar in chronologischer Reihenfolge. Zwei sind wahr und eine ist unwahr. Also, die erste Geschichte. Schon als Kind habe ich gerne in der Vorweihnachtszeit Kekse gebacken bzw. beim Keksebacken mitgeholfen. Und fand das sehr spannend, mit den Formen aus dem Teig so Kekse auszustechen und dann mit unterschiedlichen Zeugs da zu bestreuen, Hagelzucker oder solche bunten Streuselzucker oder was auch immer, die Zimtsterne mit der leckeren Glasur, die Makronen.
Ich werde schon ganz hungrig.
Also, und vor allen Dingen habe ich das dann geliebt, dass dann der Duft so das ganze Haus erfüllte und hat das von daher auch dann im weiteren Leben beibehalten, dass also in der Vorweihnachtszeit immer ganz mächtig Kekse gebacken wird und das ja einfach so zu dieser Zeit auch dazugehört. Das war die Geschichte 1.
Mhm.
Die zweite Geschichte beginnt einige Jahre später. Ich habe irgendwann den Eindruck gehabt, es wäre doch schön, auch mal selber Kuchen zu backen. Kuchen essen war immer schon eine Sache, die ich geschätzt habe. Kuchen backen, ich habe mir einen Backbuch gekauft und mein erster Kuchen war ein amerikanischer Google-Hupf mit so einem komischen Aroma, noch so ein bitter Mandelaroma drin, der ist mit Backpulver gegangen wie Hulle und dann kaum war er aus dem Ofen raus, kollabiert in einem erschreckenden Ausmaß, geschmeckt hat er trotzdem. Und im Weiteren habe ich dann also mich dann so ein bisschen sicherlich auf ein höheres Niveau noch begeben, backe aber tierisch gerne so Bleche. Wir sind eine große Familie, von daher ist Blech immer besser als Form. Streuselkuchen zum Beispiel oder auch andere Blechkuchen. Und das mag ich und das ist eine Sache, die mir sehr gut gefällt.
Okay, zur Kenntnis genommen. Ganz kritisch sitze ich hier.
Dritte Geschichte. Vor einigen Jahren habe ich, initiiert war das durch zufälliges YouTube-Video eines Schweizer Bäckers, der sehr interessante Backvideos aufgenommen hat. Das Gefühl gehabt, ich könnte einfach mal auch mit Brotbacken anfangen und habe das dann so betrieben. Und hatte das Glück, dass all die Empfehlungen und die Anweisungen, die dort gegeben wurden, wirklich sehr gut umsetzbar waren und zu guten Ergebnissen führten. Ich habe viel über Hefeteig gelernt. Ich dachte mal früher, Hefeteig braucht irgendwie die Heizung, Wärme, damit er vernünftig gehen kann. Und habe dann gelernt, nee, den kann man auch 12 Stunden in den Kühlschrank packen und er geht trotzdem. Oder wussten Sie, dass es ein sogenanntes Kochstück gibt? Dass man also
Nein.
Mehl und Wasser zusammenrührt und dass das dann so die Basis für den weiteren Brotteig dann ist. Also ganz interessante Sachen. Und Brotbacken hat nun noch mal was ganz Besonderes. Also ist ja noch mal ein anderes Level als so Kuchen oder Keks. Das ist ja einfach nur so zum Vergnügen. Aber Brot hat ja was so von, ja, von einer wichtigen Grundlage des Lebens, sodass ich also dann in etwas fortgeschrittenen Alter mit dem Brotbacken angefangen habe. Also Plätzchen, Kuchen, Brot. Das sind die drei Geschichten.
Boah, also das finde ich jetzt tatsächlich wirklich sehr schwierig. Ich wusste gar nicht, dass man als Internist auch noch so viel backt.
Das Typische weiß ich auch nicht.
Ich weiß es auch nicht. Aber ja, also ich muss sagen, das mit dem Brot glaube ich. Also ich glaube, das logge ich als Wahrheit ein, weil ich kenne das selber. Ich stoße in letzter Zeit im Internet überall auf Leute, die Brot backen und mir erklären wollen, wie ich Brot zu backen habe. Und ich fühle mich schon fast genötigt, jetzt auch anzufangen mit dem Brotbacken. Deswegen glaube ich, das ist sehr wahrscheinlich, dass es stimmt. Ja, also ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, die erste Geschichte ist auch wahr und die zweite ist unwahr, weil ich bin mir mit diesen ganzen Details, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht so in der Gänze stimmt, die zweite Geschichte, aber irgend so ein kleines Detail geschummelt ist, im Sinne von, vielleicht war es doch nicht der Marzipan-Sirup oder was auch immer, was da drin war, sondern irgendwas anderes. Ja, okay, aber wir wollen jetzt uns alle nicht länger auf die Folter spannen. Ich logge ein, die zweite Geschichte ist unwahr.
Ja, leider falsch. Also die dritte ist wahr wieder. Mit dem Brot, das stimmt. Und auch mit dem Kuchen, das stimmt. Aber ich bin überhaupt kein Keksebäcker. Ist mir irgendwie alles zu kleinteilig. Da habe ich zwar bestimmt als Kind mal so ein bisschen mitgemacht, ja, das glaube ich schon, da gibt es natürlich auch Fotos aus der Kindheit, ja, aber Kekse backen habe ich dann nie wieder aufgegriffen und mache ich nicht, mag ich nicht so. Ich esse auch durchaus Kekse, aber ich backe sie nicht selber. Aber immerhin haben sie ja die Brot-Story.
Ja, eben, wir wollen ja das Positive sehen. Ich war nicht ganz falsch. Ich habe doch mit einer Einschätzung richtig gelegen und den Erfolg wollen wir heute hier feiern. Warum wir auch heute sprechen, ist einfach, weil wir darüber sprechen wollen, Menschen in der Psychiatrie haben auch oder können auch somatische Erkrankungen haben. Erkrankungen, die den Körper betreffen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn ich habe das Gefühl, dass die Menschen mit psychischen Erkrankungen häufig, vor allem in somatischen Krankenhäusern, ohne dass ich alle über einen Kamm scheren möchte, manchmal weniger ernst genommen werden. Und das ist ja auch teilweise in Studien sogar nachgewiesen worden. Ich weiß nicht, was sagen Sie dazu?
Ja, das ist die eine Seite. Und ich glaube auch, dass somatische Kliniken zum Teil mit psychisch kranken Menschen einfach überfordert sind, weil das Setting, was sich in der Psychiatrie findet, dort eben nicht gegeben ist. Und das ist genauso eine der mitunter schwierigen Fragen, die wir hier auch gemeinsam zu entscheiden haben. Wo ist ein Patient, der psychiatrisch krank und internistisch krank ist? Wo ist der eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt am besten aufgehoben? Das ist immer eine Entscheidung, die individuell getroffen werden muss, die kollegial getroffen werden muss und wo ich auch nicht immer den Eindruck habe, dass ich das jetzt so ganz sicher entscheiden kann. Es gibt da durchaus Grenzfälle und Grauzonen.
Auf jeden Fall. Ich glaube sowieso, dass es zwischen der Psyche und dem Somatischen eine riesengroße Grauzone gibt, wo sich das beides überschneidet. Weil wer kann das schon trennen? Ich meine, unser Körper reagiert beispielsweise auf Angst. Es gibt Angststörungen. Unser Körper reagiert darauf mit Stress. Ja, ganz spannend. Was bedeutet es jetzt für Sie, obwohl Sie ja so tief aus der inneren Medizin kommen, mit Menschen mit psychischen Krankheiten zu arbeiten? Was bedeutet es für Sie generell, hier in der Psychiatrie zu arbeiten?
Ich hole noch mal ein bisschen weiter aus.
Gerne.
Bevor ich Medizin studieren wollte, hatte ich so ein Problem. Und zwar hatte ich zu dem damaligen Zeitpunkt, am Ende der Schulzeit, den Eindruck, kann ich das wirklich so gut mit Menschen reden? Also bin ich da so begabt? Bin ich dazu so in der Lage? Und hatte sogar einen Moment mal überlegt, vielleicht Zahnmedizin zu studieren.
Weil die Leute weniger sprechen, oder wie?
Ganz genau. Man fummelt im Mund rum und muss nicht groß kommunizieren. Das Verrückte ist, so im Nachhinein glaube ich, dass das jetzt hier so in der Klinik meine Stärke geworden ist. Und ich musste mich ja, wenn ich als Internist hier in diese Klinik gehe, von verschiedenen Dingen auch verabschieden. Also Endoskopie, Spiegelung von Mägen, von Dickdärmen, von Bronchien findet ja nicht mehr statt. Fand ich früher auch ganz interessant. Aber ich merke so, das habe ich gut verschmerzt und ich mag die Kommunikation mit Menschen, auch mit solchen, die vielleicht so ein Gänsefüßchen ein bisschen schwierig auf den ersten Blick sind. Ich schätze es, dass ich mit unterschiedlichen Menschen, die unterschiedliche Bedürfnisse haben, reden kann. Und es ist mein Anliegen, dass die Patientinnen, wenn sie bei mir aus dem Zimmer rausgehen, wissen, was hat der jetzt eigentlich so für eine Meinung und was hat der für eine Diagnose gestellt und wie geht es jetzt weiter? Das ist mir wichtig und das spiegeln Patienten auch dann immer wieder mal gerne zurück, dass sie das gut finden und weil sie es offenbar auch nicht so regelhaft gewohnt sind aus Arztkontakten.
Genau, und ich glaube vor allem diese Kommunikation, die Sie ansprechen, die Sie jetzt auch als eine Ihrer Stärken betiteln würden, obwohl Sie das gar nicht so erwartet hätten, das ist was, was die PatientInnen hier ja auch einfach brauchen. Ich meine, wenn jemand mit somatischen Beschwerden oder vielleicht augenscheinlich somatischen Beschwerden, wir haben ja schon darüber geredet, dass das alles irgendwie zusammenhängt, zu Ihnen kommt, weil jemand hat Bauchschmerzen, dann möchte man wissen, woher kommen diese Bauchschmerzen? Und Schmerzen sind ja auch was, was Angst machen kann oder Luftnot. Und ich glaube, es ist unfassbar wichtig, dass dann jemand wie Sie sich die Zeit nimmt, mit diesen PatientInnen zu kommunizieren, ihnen zu erklären, woher es kommen kann, aber was es auch für andere Möglichkeiten gibt, woher die Erkrankung stammen könnte. Ja. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als vom Arzt nach Hause zu gehen und nicht zu wissen, okay, was ist denn jetzt eigentlich los? Was habe ich denn jetzt? Oder habe ich jetzt was ganz, ganz Schlimmes? Oder ist es eine Panikattacke? Oder habe ich gerade wirklich einen Herzinfarkt? Und ich glaube, das sind vielleicht auch häufige Fragestellungen, oder?
Also ich habe ja zum Teil hier eine eher so hausärztliche Tätigkeit. Patienten werden von ihren Stationsärztinnen geschickt. Also ich bin ja Auftragsarbeiter und unser ganzes Team, also ich bin ja nicht alleine, wir haben ja MFAs und Krankenschwestern, die mit in der Diagnostik arbeiten und wir sind Auftragsarbeiter und Dienstleister, so verstehen wir uns auch und wir werden angefragt, das heißt, man will was von uns, das ist immer eigentlich eine gute Basis für eine gute Zusammenarbeit und in der Regel ja schriftlich formulierten Aufträgen, kann ich ja ersehen, worum geht es. Manche Kolleginnen fassen sich ein bisschen knapper, andere ein bisschen ausführlicher, aber meistens kann man so ungefähr erkennen, was soll ich jetzt hier eigentlich machen. Ja. Und dann habe ich ja alle Freiheiten, auch den Rahmen hier auszuschöpfen und das zu tun, was nötig ist und was ich für erforderlich halte. Also so läuft das Ganze und auf diese Weise komme ich dann mit den Patientinnen in Kontakt und dann versuchen wir, Dinge hier zu lösen und auch therapeutisch ja anzugehen.
Ja, sehr schön. Und haben Sie jetzt vielleicht auch so zu Beginn der Folge irgendwie so eine Erinnerung im Kopf, wo Sie sagen, hey, das ist eine Geschichte, die hat mich irgendwie berührt, die hat mich mitgenommen hier in meinem Psychiatrie-Alltag als Internist, die Sie gerne mit uns teilen wollen?
Zum Thema berührt, da muss ich sicherlich sagen, dass es mich sehr berührt, viele, viele Menschen hier zu sehen, die schlechte Chancen hatten und haben. Mhm. Also das ist mehr so eine grundsätzliche Wahrnehmung. Das macht viel Dankbarkeit über den eigenen Lebensweg und über die eigene Lebenssituation. Und es macht schon ja, irgendwie ein schweres Gefühl mitzubekommen, wie Menschen einen schwierigen Lebensweg haben, auch mitzubekommen, wie Menschen auch ja durch eine psychische Erkrankung so einen sozialen Abstieg erleben und sicherlich nicht so dastehen, wie sie sich das auch vor vielen Jahren mal so gedacht und erträumt haben. Also das ist so eine grundsätzliche Wahrnehmung, dass psychische Erkrankung nochmal eine ganz andere Form der Belastung darstellen, die ich respektieren muss und die umso mehr eine Verpflichtung auch darstellen, diesen Menschen so zu begegnen, wie sich das gehört und wie das angemessen ist und eben zu versuchen, in diesem Kontext und in dieser Situation das Bestmögliche für die Patienten daraus zu machen. Was so eine Geschichte, was mir so vielleicht in Erinnerung geblieben ist, da fällt mir eine Begebenheit ein, die einfach auch so zeigt, wie so in der Klinik hier so verschiedene Dinge zusammengreifen müssen. Es kam vor einigen Monaten ein Patient zu mir, der nicht mehr in stationärer Behandlung war, wo ich erstmal nicht genau wusste, was will der jetzt eigentlich von mir. Und dieser Patient hat sich bedankt im Nachgang eines Aufenthaltes hier. Und mir fiel dann natürlich auch im Kontakt und im Gespräch ein, was war da los. Der Patient hatte akut Bauchbeschwerden entwickelt. Auf der Station war jemand sensibel und hat gemeint, dass das wohl fachärztlich beguckt werden sollte. Über Stationsärztin oder Stationsarzt ist dann der Untersuchungsauftrag ergangen und der Patient war dann bei mir. Und man konnte dann im Ultraschall eindeutig einen Darmverschluss, also einen Ileus, sehen. Der Patient wurde dann notfallmäßig in die Allgemeinchirurgie einer benachbarten Klinik verlegt. Und da ist alles gut gegangen. Das war ein Darmverschluss durch Verwachsungen im Bauch nach einer Operation. Und der Patient hatte den Eindruck, er ist hier gut versorgt worden und kam deswegen nochmal vorbei und hat sich bedankt. Und ich habe den Dank auch dann weitergegeben an die Station, wo man eben richtig reagiert hat. Also diese Geschichte zeigt so ganz gut, wie bei uns hier verschiedene Dinge zusammengreifen müssen. Am Anfang steht immer eine Person, in der Regel ja auf der Krankenstation, die aufmerksam sein muss und die eben diese Wahrnehmung haben muss, da stimmt vielleicht was nicht. Ja? Und dann muss ich tätig werden und ist so ein Grundsatz für mich, dass es für mich keine Lappalien gibt. Es gibt immer Situationen, wo man im Nachhinein vielleicht denkt, oh Mensch, war das jetzt nötig oder das war so ein bisschen übertrieben. Ja? Eine Anfrage an mich zeigt immer, dass es da eine Frage gibt, ein Problem, was auf der Ebene eben nicht gelöst werden kann. Und dann stehe ich zur Verfügung und manchmal sind das einfache Dinge, manchmal sind es komplexere Dinge, aber das ist mein Job und dafür werde ich hier bezahlt.
So, wir haben jetzt gerade schon so über Bauchschmerzen ein bisschen geredet. Ich kenne das so ein bisschen aus der Pädiatrie, dass da eigentlich Bauchschmerzen sehr häufig ein Symptom für psychosomatische Sachen auch sein kann. Und da habe ich gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, okay, was sind denn so typische Erkrankungen, die man hier in der Psychiatrie irgendwie oder Symptome, die man hier in der Psychiatrie sieht oder die Sie sehen in der, als Internist, die gar nicht so einfach zu entkniffeln sind, sage ich jetzt mal, ob das jetzt somatisch oder psychischer Natur ist.
Das Schöne in der inneren Medizin ist ja, dass es ein sehr weit aufgestelltes Gebiet ist. Also ich behandle hier Diabetikerinnen, ich behandle Menschen mit Schilddrüsenproblemen, viele übrigens, ich behandle Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mit Baucherkrankungen, welcher Art auch immer. Ja, es gibt da schon spezielle Herausforderungen und die haben häufig was mit Schmerzen zu tun. Und das ist auch das, was mich oft sehr herausfordert, weil ich ja nun eben in so einen Menschen nicht hineingucken kann. Und Schmerzen sowohl im Bauchbereich als auch im Brustkorbbereich. Und in beiden Gebieten stellen sich dann ja unterschiedliche Differentialdiagnosen, will sagen, also können ja unterschiedliche Krankheitsbilder hinterstecken und natürlich können es auch psychosomatisch oder funktionell bedingte Probleme sein. Und das ist doch auch eine wichtige Aufgabe hier für mich, dass ich da versuchen muss zu sortieren und dass man das auch von mir verlangt und dass ich das leisten muss. Das lässt sich manchmal klären. Wir haben ja nun hier in der Klinik auch, wie eben schon angedeutet, ja Möglichkeiten, auch Diagnostik zu betreiben. Also wir sind ein Team. Es gibt Menschen, die im EKG arbeiten. Wir können EKGs, Langzeit-EKGs, Langzeit-Blutdruckmessungen vornehmen. Wir haben ein leistungsfähiges Ultraschallgerät, mit dem man so alles am Körper begucken kann, was internistisch irgendwie interessant ist. Also vom Herzen über die Venen zum Thromboseausschluss, zur Schilddrüse, Bauchorgane, Weichteile, alles möglich. Und wir haben auch ein leistungsfähiges Labor, was sehr hilft, auch hier vor Ort bereits viele Dinge klären zu können. Das muss eben alles eingesetzt werden. Und ich erlaube es mir auch immer wieder einmal, wenn ich unsicher bin, wie soll ich dieses Krankheitsbild oder diese Symptomatik jetzt einschätzen, zu sagen, das ist jetzt meine vorläufige Einschätzung, die ist so und so. Und wir sollten uns nochmal in einem zeitlichen Abstand nochmal verabreden oder wir gucken jetzt mal 4 Wochen, wie entwickelt sich die Situation weiter. Und wenn sich bis dahin nichts gerührt hat, dann bitte ich darum, dass Sie nochmal zu mir geschickt werden, um nochmal einen zweiten Blick auf Sie zu werfen. Also das ist mir schon wichtig, dass ich auch aus meiner Unsicherheit, die manchmal da ist, kein Hehl mache und die Sachen nicht plausibler darstelle, als sie sind, sondern dann auch deutlich mache, hier, erste Einschätzung begründet sich so und so. Und jetzt gucken wir mal, wie sich die Symptomatik weiterentwickelt.
Ich habe auch das Gefühl, dass diese Unsicherheit eigentlich gar keine Schwäche ist, sondern eine Riesenstärke, weil diese Unsicherheit, wenn man die auch kommuniziert, dann gibt es den Patienten und Patientinnen, glaube ich, ganz, 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 ganz viel. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, wenn Sachen einfach abgetan werden. Ich glaube, man kann besser sagen, hey, wir warten 4 Wochen, wir haben die Red Flags, sage ich jetzt mal, irgendwie abgefrühstückt und es scheint jetzt kein akuter Myokardinfarkt, Herzinfarkt in dem Sinne zu sein oder irgendwie ein Ileus, wie vorhin in dem Beispiel, der Darmverschluss. Aber ich möchte nicht ausschließen, dass da was Somatisches dahinter stecken könnte. Deswegen sehen wir uns einfach nochmal wieder. Und ich finde, das spiegelt eigentlich auch irgendwie wieder diese, wie Sie es beschrieben haben, hausärztliche Tätigkeit ein bisschen wieder. Weil das kennt man ja auch vom Hausarzt, dass er sich auch rausnehmen darf, hey, wir warten jetzt noch mal ein paar Wochen ab und schauen, was sich dann so ergibt, ob es schlimmer geworden ist, besser geworden ist. Manchmal reagiert der Körper ja auch akut einfach auf etwas und das regelt sich dann vielleicht auch von alleine. Ja. Und klar, auf der einen Seite haben wir schon diese eine Schwierigkeit aufgedeckt, dass manchmal halt nicht so einfach ist, okay, wo kann man Psyche und Soma eigentlich trennen oder muss man das überhaupt trennen? Ich glaube, das geht auch einfach gar nicht. Aber auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass es manchmal auch andere Barrieren gibt. Also, dass man vielleicht mit manchen PatientInnen hier auch schwer kommunizieren kann. Vor allem, wenn Menschen auch vielleicht nicht so den richtigen Hang zur Realität gerade haben, weil sie beispielsweise in einer Psychose sind. Wie gehen Sie damit um?
Da sprechen Sie ein schwieriges Kapitel an, also sowohl Menschen in einer Psychose zum Beispiel, die nicht verlässlich Auskunft darüber geben können, was eigentlich mit ihnen gerade nicht stimmt, oder auch Patienten mit einer Demenz, die allein schon verbal nicht in der Lage sind, sich irgendwie auszudrücken und verständlich zu machen. Das sind besondere Herausforderungen und das sehe ich auch als die besondere Aufgabe hier in der Psychiatrie an, dass man sich eben auf diese Situation einlässt und guckt, wie kann man trotzdem vernünftig Diagnostik betreiben und solche Dinge auch zu einer Klärung führen. Das ist eine besondere Herausforderung. Und dann gibt es auch noch eine andere Form der Herausforderung, die vielleicht sogar noch schwieriger auch zu lösen ist. Manchmal ist ja die Sache diagnostisch klar, man hat eine Diagnose und es gibt ja nun Leitlinien, wie man mit solchen Diagnosen dann umzugehen hat, was dann zu tun ist. Aber das psychiatrische Krankheitsbild erlaubt es gar nicht, das genau so zu machen. Mhm. Also Verweigerung gegenüber einer wichtigen Untersuchung, zum Beispiel einer Bluttransfusion oder einer notwendigen endoskopischen Untersuchung, einer Spiegelung, die ich für wichtig halte und die gemacht werden sollte. Und dann muss man ja auch Wege finden, wie man trotzdem diesem Patienten jetzt gerecht wird, dieser Patientin. Das ist dann nochmal eine ganz besondere Note. Und auch da muss man sich dann mit den psychiatrischen Kolleginnen abstimmen. Wie gehen wir damit um? Was können wir jetzt machen? Was sollten wir machen? Also es sind schon so besondere Momente, die auch hier in der Klinik vorkommen, die dann vielleicht nicht fachlich auf höchstem Niveau erfolgen, aber wo einfach eine gute medizinische Entscheidung getroffen werden muss, die dem Patienten dient.
Genau, und dann auch dieses im Sinne des Patienten oder der Patientin, vor allem in Momenten, wenn PatientInnen vielleicht gar nicht so gut für sich selber entscheiden und sorgen können. Und ich glaube, da spielt dann vor allem diese multiprofessionelle Zusammenarbeit einfach eine riesige und eine total wichtige Rolle, wie Sie das auch schon gesagt haben. Wir haben jetzt schon sehr ernste Kapitel angesprochen und in dem Kontext würde mich jetzt mal interessieren, weil ich frage mich schon die ganze Zeit, wie sieht ein Tag von Herrn Dr. Pieper aus? Können Sie das mal so erklären? Kommen Sie hier in, dann gibt es erstmal einen Kaffee, dann wird jetzt erstmal, werden EKGs durchgeguckt, um nochmal nebenbei gehen zu dürfen und dann geht's weiter. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, so ähnlich. Nein. Also ich komme hier morgens an. Frühstücken tue ich gerne zu Hause. Ich bin also ein Mensch, der zu Hause frühstücken muss und ich komme dann satt hier an und das ist alles gut. Dann guckt man, also der PC wird hochgefahren. Wir sind ja digital hier unterwegs und ohne digitale Optionen geht ja gar nichts mehr. Ich schaue an, was ist aufgelaufen in der Zwischenzeit. Ich koordiniere Termine. Eventuell sind dann vom Vortag schon Patienten auch einbestellt. Und dann geht es mit der Patientinnenversorgung los. Und ich habe dann zum Teil Visitentätigkeit in der Gerontopsychiatrie. Und der Schwerpunkt ist aber ganz klar Versorgung von Patientinnen, zum Teil in Sprechstundenformat. Patientinnen bekommen Termine, kommen dann bei mir vorbei und ich arbeite diese Aufgaben dann nach und nach ab. Es gibt auch Situationen, wo ich auf die Station gehe, was ich übrigens sehr gerne mache. Ich mag die Kommunikation auf der Station, auch mit Pflegepersonal, mag es da so Auskünfte einzuholen. Die Pflegenden sind ja immer sehr viel näher an den Patientinnen dran als wir Ärzte den ganzen Tag über 24 Stunden, 7 Tage. Von daher schätze ich es sehr, da auch Informationen zu ziehen, die ich brauche und mich da zu erkundigen, wie Patientinnen wahrgenommen werden. Also Konsile auf den Stationen, so heißt das dann. Und dann gibt es für mich neben der Patientinnenversorgung, die der Schwerpunkt ist, ja auch noch andere Dinge. Ich bin hier im Qualitätsmanagement tätig, stehe so für die somatischen Belange der Klinik. Ich bin in manchen Arbeitskreisen drin, bin verantwortlich für Teams hier in der Diagnostik, im Labor, in der physikalischen Abteilung. Also es ist eine sehr bunte Tätigkeit. Und der Schwerpunkt ist ganz klar Patientinnenversorgung und das mag ich.
Sehr schön. Das hört sich auch nach einem abwechslungsreichen und spannenden Tag an. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es ist alles mit dabei. Es sind EKGs mit dabei, auf der anderen Seite Untersuchungen, Diagnostik, organisatorische Sachen, ganz, 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 ganz viel Patientinnenkontakt und da wahrscheinlich auch Beziehungsarbeit, oder? Ich meine, Beziehungsarbeit mit den Patientinnen wird ja auch hier eine Riesenrolle spielen.
Also ich erlebe es durchaus so, dass Patientinnen, auch die ich vielleicht schon länger kenne, dass die offen sind und dass sie sich auf Dinge, die da notwendig sind, auch so einlassen. Und ich schätze es, da im Gespräch mit den Patientinnen zu sein und auch da nach gemeinsamen Lösungen zu suchen. Und ich glaube auch, dass ich bei vielen Patientinnen hier einen guten Ruf habe, dass man also jetzt nicht eine Blutdruckkrise bekommt, wenn es heißt, man muss zum Internisten gehen, sondern dass das okay ist. Und vielleicht ein Gedanke noch, ich glaube, dass auch für viele Patientinnen die KJK überhaupt erst eine Möglichkeit darstellt, somatisch versorgt zu werden. Also viele psychiatrische Patienten, Sie hatten es anfangs ja in den einleitenden Worten so angedeutet, fallen durch viele Raster und haben gar keine Chance, in vernünftige somatische Diagnostik zu bekommen. Dazu kommt heutzutage ja vielleicht auch noch, dass es ja schwierig ist, fachärztliche Termine zu bekommen, fachärztliche Untersuchungen, Ultraschalluntersuchungen, Echokardiografien, Lungenfunktionsuntersuchungen. Also das sind alles Dinge, die dann auch hier wirklich sehr flott gehen. Und wenn ich einen Patienten oder eine Patientin habe und den Eindruck habe, da muss ich jetzt aber eigentlich eine Echokardiografie machen, ja, dann mache ich die eben gleich. Ja, und dann gibt es nicht eine Überweisung an den nächsten Facharzt, sondern hier sind auch die Wege sehr kurz und es ist für viele Patientinnen auch hier eine Option, mal zu gucken, was ist eigentlich los und auch Symptomen, die vielleicht schon länger bestanden haben, nachzugehen und Dinge auch zu klären.
Und das ist ja auch einfach total wichtig aus dem Grund, weil die Menschen fallen ja nicht einfach durchs Raster, weil sie aus dem Raster fallen wollen oder weil sie sagen, ich habe keinen Bock, mich drum zu kümmern oder ich bin zu faul. Das sind ja Sachen, die häufig auch unseren PatientInnen hier unterstellt werden. Ne? Aber es liegt ja im Endeffekt daran, dass wenn Menschen zum Beispiel eine sehr schwere Depression haben, gar nicht mehr in der Lage sind, überhaupt das Telefon in die Hand zu nehmen und beim Arzt anzurufen und dann einen Termin auszumachen oder bei der Ärztin anzurufen und einen Termin auszumachen. Und wenn man dann auch noch hört, ja, das dauert aber 5 Monate, aber die Person eigentlich kaum Kraft für den nächsten kommenden Tag hat, dann, also ich will mir gar nicht vorstellen, wie man sich dann fühlt. Also ich glaube, dann würde ich auch gar nicht erst das Telefon in die Hand nehmen, wenn man das jetzt mal so sagen darf. Ne? Also ich finde, das sind schon wichtige Punkte, die Sie auch ansprechen, dass die Menschen hier auch nicht nur die Chance bekommen, sich mental aufzurappeln, sondern dass die Patienten auch in Zusammenhang mit Ihnen und in Zusammenarbeit mit Ihnen die Chance bekommen, sich nicht nur mental wieder auf die Entlassung vorzubereiten, sondern auch somatisch hier fit rauszugehen. Und das finde ich eigentlich einen sehr, sehr schönen Ansatz. Also ich merke schon, die PatientInnen gehen hier nicht krank wieder nach Hause, sage ich jetzt mal, sondern auf psychischer und somatischer Ebene gut vorbereitet eigentlich wieder nach Hause.
Das ist das Ziel, ja.
Das ist das Ziel. Aber was ist denn, wenn hier jetzt mal wirklich auf gut Deutsch gesagt die Hütte brennt? Also wenn hier wirklich eine Notfallsituation ist, jemand ist wirklich in Lebensgefahr. Was passiert?
Dann gibt es eine Notarztalarmierung und dann werden die internen Möglichkeiten der Notfallversorgung bis hin auch zu Reanimation natürlich sofort gestartet. Also neben all dem Beschaulichen, was wir auch hier mitunter machen, wo man also Zeit hat, auch Dinge zu lösen oder Dinge anzugehen, gibt es immer wieder mal Situationen, wo es auf Leben und Tod, um Leben und Tod geht. Und dann müssen wir aktiv werden. Wir haben in der Klinik eine professionelle Ausstattung auf allen Stationen, dass wir also Erste Hilfe leisten können, reanimieren können. Wir haben Defibrillatoren in der Klinik, um da auch eine Akutversorgung sicherstellen zu können. Und wenn irgendwo in der Klinik, im Gebäude oder im Gelände ein Mensch offenkundig tot umfällt, dann erfolgt sofort eine Notarztalarmierung und dann wird also der externe Notarzt, Notärztin angefordert. Es sind ungefähr 15 bis 20 Minuten, die wir hier in der Klinik mit eigenen Kräften sicherstellen müssen, wo wir eine vernünftige Erstversorgung darstellen müssen. Und dann kommt tatkräftige Unterstützung von außen mit all dem, was da zugehört. Also ich will sagen, wir kennen auch unsere Grenzen, also sowohl in so einer Notfallsituation, als auch wenn wir merken, ein anderes Krankheitsbild gerät hier aus dem Ruder und wir kommen mit unseren diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten nicht hin. Zum Beispiel haben wir hier auch keine Überwachungsstation, ja. Dann müssen Patientinnen verlegt werden und wir sind dankbar, dass wir hier Kooperationspartner haben, bevorzugt die Ammerland-Klinik, die Patienten übernimmt und dann weiter versorgt, aber bei anderen Fragestellungen auch gerne die Oldenburger Stadtkrankenhäuser, die zur Verfügung stehen, wo sich eine gute Kooperation entwickelt hat, wo Patienten auch übernommen werden, wenn die Notwendigkeit besteht. Und genauso übernehmen wir ja auch Patientinnen aus den genannten Kliniken, wenn dort der Eindruck besteht, dass ein psychiatrisches Krankheitsbild vorrangig jetzt zu behandeln sind. Also es gibt ein gutes Hin und Her. Und das ist ganz wertvoll.
Und ich glaube, da ist auch wichtig, wir haben ja auf der einen Seite die interne Regelung, wie wir mit somatischen und psychischen Erkrankungen, die vielleicht zeitgleich vorliegen, umgehen. Und da sind Sie der Ansprechpartner. Aber wenn es dann nicht mehr reicht, dann geht es auch nach extern. Und auch da funktioniert die Zusammenarbeit gut. Ja. Und da frage ich mich so ein bisschen, wir haben jetzt ja viel darüber gehört, okay, wie sieht der Alltag hier in der Kai-Jaspers-Klinik aus und wie wird hier in der Kai-Jaspers-Klinik mit somatischen Erkrankungen der Menschen mit psychischen Erkrankungen umgegangen? Aber ich habe tatsächlich auch schon häufiger von Menschen mit psychischen Erkrankungen gehört, dass sie sich einfach in somatischen Kliniken teilweise nicht ernst genommen gefühlt haben. Oder eine Geschichte, die besonders hart ist, vielleicht werde ich sie noch rausschneiden, aber ich erzähle sie jetzt erstmal einmal, ist, dass ich tatsächlich von einer Patientin mitbekommen habe, dass sie sich selbst verletzt hatte Und musste daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert werden, damit es dann dort versorgt werden konnte. Die Wundversorgung ist dort erfolgt. Und das war jetzt nicht hier bei der psychiatrischen Klinik, sondern an einer anderen, dessen Namen ich jetzt auch nicht nennen werde. Und genau, da im Krankenhaus hat diese Patientin, die eine Borderline-Persönlichkeitsstörung als Diagnose hatte und wahrscheinlich immer noch haben wird, gesagt bekommen, ja, das brauchen wir ja nicht betäuben, weil sie stehen doch auf Schmerzen. Und da, genau, da habe ich ungefähr genauso geguckt und konnte es erstmal auch gar nicht fassen, weil ich mir denke, okay, im Studium haben doch alle ein bisschen Psychiatrie und sollten vielleicht so ein bisschen Grundkenntnisse haben. Aber zu diesem Thema, was sagen Sie? Also hier drin haben wir ein multiprofessionelles Team, wir arbeiten zusammen. Aber was ist, wenn da draußen die Menschen nicht ernst genommen werden mit ihren Beschwerden?
Also ich möchte mir da kein Urteil anmaßen. Ja, ich sehe, wenn ich jetzt an so eine Situation denke, vielleicht eher auch so die Überforderung in einer somatischen Abteilung und der Eindruck, wir können mit dieser Person, mit dieser Situation eigentlich gar nicht richtig umgehen. Und aus dieser Überforderung heraus fallen dann möglicherweise auch überhaupt erst solche Äußerungen, die ja nun wirklich empörend sind, ja, wenn ich das so höre, was Sie eben gesagt haben.
Ich finde, Überforderung trifft es eigentlich ganz gut, weil ich glaube, das ist es eigentlich. Ich glaube, dass medizinischem Personal im Generellen, wenn sie überfordert sind mit PatientInnen, die psychische Erkrankungen haben, dann ist es eigentlich immer ja auch ein bisschen die Grenze vielleicht auch des Verständnisses, oder? Und ich glaube, das ist das, was in solchen Situationen gespiegelt wird.
Ja, und es ist auch die Grenze der Möglichkeiten. Also natürlich haben wir hier bessere Möglichkeiten, auch Menschen vor sich selbst zu schützen, zum Beispiel.
Definitiv.
Das kann eine somatische Station nicht leisten. Also da sind wir im Vorteil und daraus ergeben sich, was ich vorhin angedeutet hatte, manchmal auch sehr schwierige Konstellationen. Wo ist ein Mensch, der eine internistische Erkrankung hat, die vielleicht intensivstationspflichtig ist, ja, sich aber gleichzeitig selber verletzen oder sich selber töten will, ja? Wo ist dieser Mensch richtig aufgehoben? In der Somatik muss man Sorge haben, dass dieser Schutz nicht vollumfänglich möglich ist. In der Psychiatrie müssen wir Sorge haben, dass wir der Situation jetzt medizinisch nicht gerecht werden. Das sind so die ganz schwierigen Entscheidungen, wo man gemeinsam dann überlegen muss, was ist jetzt der beste Weg?
Auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Und dass da auch ÄrztInnen teilweise an ihre Grenzen stoßen oder das System auch einfach an seine Grenzen stößt, ich glaube, das sollte man nicht ignorieren. Und ich glaube, da wird sich auch mit Sicherheit in der Zukunft, weil die Psychiatrie ja auch immer mehr Raum einnimmt in der Medizin, wird sich bestimmt auch noch etwas ändern. Oder ich hoffe es auf jeden Fall, weil ich glaube, dass diese Zusammenarbeit einfach ganz, ganz, ganz wichtig und essentiell ist. Auf der anderen Seite aber halt auch einfach psychiatrische Weiterbildung, auch von Menschen, die nicht in der Psychiatrie arbeiten. Genau. Ja, ich glaube, ich habe tatsächlich so meine großen Fragen, die ich heute ansprechen wollte, so erstmal gefragt. Und damit, finde ich, können wir uns guten Gewissens verabschieden. Und ja, ich sage danke, dass Sie hier sind, dass Sie mit mir dieses Interview geführt haben. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel von Ihrem Alltag erfahren dürfen und die Leute da draußen jetzt auch. Vielen Dank dafür und ich sage tschüss.
Ich danke Ihnen. Tschüss.